Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen. Und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne. Als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film und wir machen weiter mit unserer Sendung. Ja, heute eine Sonderausgabe und zwar zu einem Buch, das Sasan Yasseri, mein Kollege, geschrieben hat und das jetzt erschienen ist, nämlich ein Buch über Zombie-Filme. Shoot 'em in the Head, erschien im Schüren Verlag, seit einigen Tagen schon auf dem Markt und überall zu bekommen. Und es ist ein Buch, das von der Geschichte der Genese der Zombie-Filme und Serien handelt und es ist auch eine Studie über die Figur des Zombies schlechthin. Ich habe mit großer Begeisterung dieses Buch gelesen und ich sage das nicht, weil wir gemeinsam die Sendung machen, sondern ich habe nie mich sehr interessiert für Zombiefilme und noch weniger für Serien und habe nun fasziniert etwas erfahren, woher die Zombies kommen, über die Zombiefilme an sich. Ich habe Zombiefilme gesehen und ich bin also jetzt dabei, mir die Zombies überhaupt erst anzueignen. Ja, Sasan, du beschäftigst dich wahrscheinlich seit deiner Jugend schon mit Zombiefilmen und mit der Gestalt des Zombies. Wann hast du zum ersten Mal einen Zombiefilm gesehen?
Also das dürfte gewesen sein, wahrscheinlich so mit 9 oder 10 Jahren, also sprich Mitte der 80er. Es gab damals ja, in England hat man die Video-Nasty-Liste genannt. Das sind Filme, die indiziert sind. Und das Thema Indizierung, Beschlagnahmung hat auch in Deutschland eine riesengroße Rolle gespielt in den 80er Jahren. Gerade als VHS immer größer wurde und man sich gefragt hat, okay, im Kino wird sowas eh nicht laufen. Gibt es das auf Video? Nein, es wurde indiziert. Wie kommt man vielleicht trotzdem ran? Und es gab einen Film mit dem extrem verlockenden deutschen, wenn auch falschen Titel Zombies im Kaufhaus, der in Wirklichkeit einfach Zombie hieß, in Deutschland von Bernd Eichinger ins Kino gebracht wurde und im Original Dawn of the Dead von George A. Romero hieß, von 1978. Und das war der erste Film, der einen sehr guten Einstieg in das Genre bietet, weil auf der einen Seite sehr spielerisch ist. Es geht darum, wie 4 Überlebende der Apokalypse in einem Kaufhaus sich dort wie Prepper ihr eigenes Königreich zusammenbastelt. Auf der anderen Seite auch sehr blutig ist und mit dem Thema Splatter einen in Verbindung gebracht hat, weil Romero in seinem Maskenbildner Tom Savini wussten, wie sie Zombies zu inszenieren haben. Also ein perfekter Einstieg für Kinder, unabhängig davon, dass ich ihn Kindern vielleicht gar nicht empfehlen würde, es sei denn, sie möchten später ein Buch darüber schreiben.
Also Dawn of the Dead war der erste Film von George Romero, den du gesehen hast.
Genau.
Den du gesehen hast damals.
Genau. Ja.
Mhm. Und du hast dann sehr wahrscheinlich Die Nacht der lebenden Toten, den ersten Film von Romero, in Schwarz-Weiß-Film von 1968 gesehen, der ja der absolute Klassiker des Genres ist und der damals ja auch ein grundstürzender und auch ein bestürzender Film insofern war, als das zur Hippie-Zeit natürlich, zur Zeit der Umwälzung, noch nie gesehenes, ein noch nie gesehener Horrorfilm war. Kannst du etwas darüber erzählen, wie du diesen Film zum ersten Mal rezipiert hast und darüber schreibst du in dem Buch, über die Rezeption 1968?
Also ich habe den Film nach Dawn of the Dead gesehen, richtig, und der war fast noch härter. Er hat keine härteren Splatter-Szenen, womöglich deshalb nicht, weil die 68 noch nicht gut umzusetzen gewesen wären, aber er hat eine viel, viel härtere nihilistische Botschaft. Am Ende kommt ja keiner lebend raus. Er zeigt den Überlebenskampf von sieben Menschen, die sich in einem Farmhaus verschanzt haben, die sich aber untereinander zu bekriegen anfangen, gerade weil im Jahr 1968 durch die sogenannten Rassenunruhen und die Protestmärsche und den Aufstand der Bürgerbewegungen, die Probleme zwischen Schwarzen und Weißen sehr, sehr stark waren. Und hier haben wir einen schwarzen Überlebenden, der am Ende von Rednecks erschossen wird, der sozusagen nicht dafür belohnt wird, dass er die Stellungen im Haus gehalten hat und sich dort auch schon gegen Rassisten zur Wehr gesetzt hat. Denn es gibt dort einen, Rollenname Cooper, einen verrückten Mann, der nach dem Leben trachtet. Ben schafft es, sich dort irgendwie durchzusetzen und wird am Ende halt trotzdem von diesen Hillbillies mit einem gezielten Kopfschuss erledigt, weil die dachten, auf den kommt es sowieso nicht weiter an, nur das könnte ein Zombie sein. Also wirklich eine erschreckende Botschaft, die für niemanden ein gutes Ende hat. Das sind natürlich Facetten, die ich als Kind überhaupt nicht richtig verstehen konnte. Für mich war einfach die Tatsache, dass es so ein Schwarz-Weiß-Film war, fast schon so ähnliches wie so ein Chiaroscuro-Film, wo man dann halt irgendwie aus dem Dunkel heraus sehr grelle Zombies auf einmal sieht, durch diese extrem starken Kontraste zwischen Schwarz und Weiß. Und ich glaube, wenn man den Film 68 gesehen hätte, wäre es nochmal eine Spur härter gewesen, denn er hat einige Sachen neu eingeführt. Menschen, die Menschen essen, eine nackte Frau von hinten.
Die Infektionen durch die Zombies, ne?
Ja.
Dass man selbst zum Zombie wird, also wie bei den Körperfressern.
Genau, die Körperfresser war für Romero ein sehr, sehr großes Vorbild. Die sogenannten Pod People, Menschen landen hier auf der Erde, Außerirdische. Die assimilieren sich hier, werden zu uns und machen dann Jagd, weil wir erst zu spät erkennen, dass es eigentlich künstliche Doppelgänger sind, die uns nach dem Leben trachten. Dieses Prinzip hat Romero praktisch aufgegriffen, so eine Us versus Them, eine typische kommunistische Angst auch, oder das sozusagen so eine sozialistische Dystopie der Zeit auch widerspiegelt. Das hat Romero aufgegriffen. Natürlich, wir werden ja gleich noch kurz über John A. Russo sprechen, den Drehbuchautoren, den ich für das Buch gewinnen konnte, der jetzt 85 ist, der gesagt hat, es ist alles Allegorie, Bullshit. Der Film war nicht allegorisch gemeint, auch nicht als Kommentar zum Vietnamkrieg, dass die gefallenen Zombies die gefallenen Vietnamkriegssoldaten darstellen, die sich an den rächen. Nein, it was just, sagte er, a story of a man doing his job. Also er hat sich immer gegen die allegorische Deutung gewehrt. Aber es ist natürlich völlig naheliegend, den Film 68 als politisch zu deuten.
Während Romero viel später gesagt hat, und zwar im Zusammenhang mit Torture Porn, die haben doch gar keine Metapher. Also das deutet darauf hin, dass er den Film ganz und gar als metaphorisch verstanden hat. Und es bleibt ja nicht aus, dass man Zombie-Filme metaphorisch deutet. Hier ist es natürlich sehr naheliegend. Man findet natürlich auch in allgemeinen Beschreibungen tatsächlich immer Hippietum, Rassismus, Vietnamkrieg zu der Zeit. Und man kann das natürlich alles hineindeuten, oder es ist dann bei dem Schwarzen auch Hauptdarsteller, muss man sagen, evident sogar. Und man sieht auch in der Gestalt dieses Cooper, der Name ist mir übrigens auch im Gedächtnis geblieben, nicht nur, weil das der Name von Gary Cooper ist, ist aber ein Spießer. Und dieser Mann, der auch Rassist ist und der aber auch seine Frau schlecht behandelt, die sich in dem Keller, wo sie eigentlich preppen wollen, er will immer in den Keller. Die anderen wollen oben bleiben, ist ja falsch, in den Keller zu gehen. Er will immer in den Keller und seine Frau sagt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch zusammenleben können. Du bist nie einverstanden mit irgendwas. Und der, mach doch mal irgendwas. Und der ist eigentlich kein Mann der Tat, aber er hat immer das große Gewehr in der Hand. Ne? Das ist eine fantastische amerikanische Spießerfigur, eine tollen Figuren in diesem Film, der die der nur kurz diese Figuren anreißt. Die haben ja keinen Hintergrund, aber man erkennt, das ist fast wie in Die Zwölf Geschworenen, im Film, der früher gedreht, auch ein Schwarz-Weiß-Film mit Henry Fonda, dass man sofort diese acht, neun Hauptfiguren erkennt. Übrigens hast du ja mit der blonden Hauptdarstellerin, dem jungen Mädchen, dessen Bruder gleich am Anfang auf dem Friedhof vom Zombie überfallen wird, mit der hast du gesprochen.
Das ist Judith O'Dea, sie ist jetzt 78. Sie war sozusagen das erste Zombie-Girl der Geschichte. 1968, da war sie 23. Und sie selber, sie ist nicht die beliebteste Figur im Romero-Kosmos und sie kennt auch alle Beschwerden der Gemeinde, weil sie dem damaligen, was man nicht hätte glauben können, im Zeitgeist entsprechend trotzdem noch sehr, sehr passiv und hysterisch, wenn nicht sogar neurotisch mit dargestellt wird. Sie hat sich da im Interview auch gegen gewehrt, gegen die Darstellung, sie kann das nicht nachvollziehen. Sie ist halt eine Frau, die früh ihren Bruder verloren hat und diesen Schock erstmal verarbeiten muss. Sie ist ja auch der erste Mensch überhaupt, der einen Zombie sieht in dem Film. Sie wird danach trotzdem so ein bisschen wie so ein Häufchen Elend mit dargestellt. Sie hat von dieser sehr denkwürdigen Szene berichtet, als der schwarze Ben, die Figur, ihn ohrfeigt, weil sie ihm nicht helfen will bei der Suche nach ihrem Bruder und er sie zurückohrfeigt. Und das galt halt damals als unerhört, ne, dass ein schwarzer Mann eine weiße Frau ohrfeigt. Da hat Romero auch ein Tabu mitgebrochen. Aber sie hat auch gesagt, natürlich, das ist eine Ausnahmesituation, da ohrfeigen die sich halt gegenseitig. Und der Rassismus musste auch zur Sprache gebracht werden. Und sie ist sehr, sehr froh darüber, dass es passiert ist. Und ich hatte den Eindruck, dass sie generell Frieden geschlossen hat mit dieser Rolle, dieser passiven, dieser stetig schreienden Frau, die am Ende leider, wo man denken müsste, sie legt eine Heldenreise hinter sich, sie war am Anfang zu sehen, die am Ende doch relativ brutal von ihrem Bruder, dem Zombie-Bruder inzwischen aus dem Türrahmen gerissen wird.
Ja, so schließt sich der Kreis des Films. Sie ist natürlich sehr, sehr verstört, also sobald sie in das Haus kommt, macht er auch lauter Fehler, springt natürlich aus dem Auto, statt mit dem Auto weiterzufahren. Ne? Oder ist ihr das Benzin ausgegangen, das ist nicht erkennbar. Also wenn der Zombie, ist ja übrigens der Autor Russo, ne, der den Zombie spielt, springt sie sofort aus dem Auto, lässt das Auto mit offenen Türen stehen und läuft in dieses Haus, wo sie dann den Schwarzen trifft, der auch schon auf der Flucht ist. Man muss auch sagen, wir wollen nicht nur über den Film sprechen, aber es ist so unglaublich faszinierend. Man hört übers Radio die Meldung, dass im ganzen Land schon die Zombies, man nennt sie nicht so, sondern die Dinger oder Menschen, die, da heißt es sogar, die nicht beerdigt wurden, die nicht aus einer Gruft kommen, sondern die noch nicht beerdigt worden sind, die aber tot sind oder jetzt untot. Und es gibt noch keinen Begriff dafür. Und im Fernsehen sieht man auch die Berichterstattung landesweit. Und dann werden, und das, deshalb ist es eine Mediensatire, da werden unten die Zentren eingeblendet, je nach Städten oder die Krankenhäuser, bei denen man sich versammeln kann, zu denen man laufen soll, um in Frieden zu sein. Und wenn man sich wenn man The Walking Dead gesehen hat, dann ist das natürlich genau das, dass man sich in einem Gemeindezentrum, in einem Krankenhaus oder anderswo verschanzt. Und das ist in dem Film schon zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine andere Art der, also es gab ja gerade mit dem Beginn des Kalten Krieges und dem Ende des Zweiten Weltkrieges hier immer mehr How-to-Behave-Anleitungen oder halt wie man sich im Falle einer atomaren Krise halt irgendwie zu verhalten hat, wo man sich zu treffen hat. Hier geht es ja tatsächlich darum, Kräfte zu bündeln und sie trotzdem in Sicherheit zu bringen, während ja halt irgendwie im Falle eines Atomkriegs oft davon ausgegangen wird, dass man sich im Keller verschanzen soll. Das ist ja sozusagen das, was auch Cooper eigentlich will. Ne? Er will sozusagen geschützt sein vor Strahlung, vor der nächsten Detonation. Aber die Lösung bei Zombie-Problemen besteht halt in der Regel halt doch darin, sich halt irgendwo zu versammeln. Aber da entsteht auch das Problem. Denn wenn du nämlich eingefärcht bist und der Lagerkoller entsteht, dann arbeitet man halt nicht mehr zusammen. Und das macht ja den Zombie-Film auch aus, dass halt die Probleme erst entstehen, wenn man zusammenarbeiten soll. Während bei vielen Sci-Fi- und Science-Fiction-Filmen, Avengers, Star Wars, hier eher das Gegenteil gesagt wird, dass diese United-We-Stand-Haltung eigentlich ausschlaggebender ist, um den Feind zu besiegen.
Das führst du in einem einleitenden Essay aus, in dem du auch die Herkunft der Zombies unter anderem aus dem Geist des Voodoo-Kults beschreibst, auch in Abgrenzung oder in Ergänzung zum Werwolf und zum Vampir. Kannst du das kurz skizzieren, aus welchen Quellen es sich speist. Das sind ja nicht die üblich unmittelbar religiöse Quellen oder so, heidnisch, ja schon auch religiöse Ursprünge.
Ja klar, also Vampir und Werwolf sind ja, also vor allen Dingen Vampir ist ja vor allen Dingen religiös oder mythisch begründet. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass es einen Satan gibt, der in Dracula seinen Sohn sieht oder ihn als Herr der Finsternis herangezüchtet hat und sozusagen eine monströse Quelle darstellt, die ihren Ursprung im Jenseitigen hat. Das ist beim Zombie nicht der Fall. Also es gibt mit Sicherheit Zombie-Filme, in denen Zombies halt diejenigen sind, die tatsächlich, wie es in Dawn of the Dead heißt, aus der Hölle zurückkehren und sozusagen quasi vom Teufel abkommandiert sind. Aber das gibt es im Zombie-Film eigentlich nicht. Im Grunde genommen entsteht der Zombie durch einen Fehler des Menschen. Entweder indem halt ein Virus aus einem Labor entfleucht, wie bei I Am Legend, Will Smith, Ich bin Legende, die Literaturvorlage von Richard Matheson, oder indem halt ein Forscher, es gibt Filme wie Reanimator, halt Quatsch mit dem Erdmeierkolben macht und dadurch halt irgendwie ein Zombie entsteht, oder halt wie in Night of the Living Dead die Menschen halt eine Sonde Richtung Venus geschickt haben und die dann mit verseuchten Partikeln zurückkehrt, die das Virus dann entstehen lässt. Also der Zombie hat seinen Ursprung aufgrund der Fehler des Menschen und das bringt ihn uns ja auch so nahe, wenn wir uns selber zuzuschreiben haben, was da jetzt passiert.
Ist denn der Matheson-Roman, den du erwähnt hast, der erste seiner Art oder kann man ihn als Erfinder bezeichnen? Du nennst ja zwei Filme, einmal Halperin, glaube ich, 1932 schon und Jacques Tourneur 43, glaube ich. Und der heißt, glaube ich, Ich verfolgte einen Zombie. Jetzt weiß ich den Originaltitel nicht. Aber der ist übersetzt, glaube ich.
Ja, und die sind, also I Walked with a Zombie. Und die sind ein bisschen anders, natürlich anders als die Romero-Filme, weil die halt vor allen Dingen mehr mit Hypnose oder dem klassischen, was man mit Zombies in Verbindung bringt, mit dem Voodoo halt ausgehen, dass man Menschen einfach hypnotisiert und die dann halt scheintot sind. Das sind keine echten Toten. Sondern so, wie es da halt auch Romero gesagt hat, was ich nicht wollte, ist Zombies als abkommandierte Knechte zu zeigen, die einem den Müll raustragen, sondern tatsächlich als echte Tote, als lebende Gefahr. Und das ist ja auch das, was John A. Russo sagt, die Tatsache, einen Zombie erstens als tot darzustellen und dann auch als Menschenfresser, das stammt von ihm.
Und der Drehbuchautor Russo, der mit Romero Night of the Living Dead geschrieben hat, wie war dieses Gespräch? Du hast mit ihm telefoniert oder via Zoom schon? War das viel das
Telefon. In dieser Zeit? Telefon, ja. Der ist immer noch sehr emsig, ne? Ist Mitte 80, hat jetzt seinen neuesten Roman zu Ende geschrieben. Er macht jedes Jahr mehr Romane. Sein Roman trägt den tollen Titel Dead Lives Matter. Und der hat halt einen klasse Titel. Das hätte ich mein Buch eigentlich nennen sollen. Und er ist immer noch ein bisschen sauer, weil seinem Freund George A. Romero halt vor allen Dingen die Erfindung des Zombies zugeschrieben wird. Während er behauptet, dass Romero nur den Anfang am Friedhof hatte, in der ein Torkelnder sich rumbewegt, aber die Tatsache, dass er tot ist und Menschen frisst, tatsächlich von ihm stamme. Das Problem ist, sowohl er als auch Romero haben nicht viel an dem Film verdient, weil der Film zur Public Domain gehört. Es gab ein Copyright-Problem, das sie vergessen haben. Sie haben vergessen, das Copyright kenntlich sichtbar einzufügen, sodass jeder daran Geld verdienen kann und ohne Erlaubnis Remakes anfertigen kann und den auch distribuieren kann. Mhm. Das heißt, sie haben daran beide nicht viel verdient und so eine gewisse Verbitterung ist Russo immer noch anzumerken.
Dafür wurde der Film ins Museum of Modern Art sehr zu Recht aufgenommen, was immer erwähnt wird. Es gibt große Anhänger, Bela B. Felsenheim, er gehört zu den größten Romero-Fans. Er hat dann noch einige Zombie-Filme danach gedreht, alle in unmittelbar in der Nachfolge von Night of the Living, Dawn of the Dead war dann 78. Und dann kamen einige Remakes, die Fortsetzungen oder Filme in dieser Tradition, bestimmt noch 4 oder 5, Diary of the Dead und dergleichen. Ja. Wie bewertest du diese Filme? Sind die ähnlich faszinierend?
Also Dawn of the Dead ist sein bester, finde ich. Also Zombies im Kaufhaus, wie man ihn hier nennt, oder Zombie. Das ist einfach der beste Actionfilm. Ich bin ein Actionfilm-Fan und die Allegorie ist mindestens genauso stark. Es geht halt das weiß auch jeder, um die Konsumkritik. Leute nisten sich im Kaufhaus ein und denken, sie könnten damit die Apokalypse halt irgendwie zu Ende ausstehen, aber gehen auch an ihrer eigenen Gier zugrunde, weil sie halt diesen Konsumtempel beschützen wollen gegen eine Rockerbande und das komplett misslingt. Alle danach folgenden Romero-Filme sind nicht mehr ganz so gut. Die wirken eher sowieso Do-it-yourself-Arbeiten, die von Geldgebern nicht ausreichend unterstützt wurden. Es wirken so ein bisschen so, als hätte Romero eine Message, aber weiß nicht, wie er sie darstellen soll. Land of the Dead mit Dennis Hopper war der teuerste der Filme und der bestbesetzte natürlich, nominell gesehen, aber war hat die Geschichte nicht wirklich neu erzählt. Diary ist ein Found-Footage-Film, der insofern wegweisend gewesen ist, weil er den Einfluss der Blogosphäre auf die Selbstwahrnehmung halt gezeigt hat. MySpace wurde gerade groß und YouTube, und die Protagonisten filmen sich dabei, wie sie sich mit Zombies auseinandersetzen, weil sie wissen, dass es Klicks bringt. Aber da sind die Themen gut, aber die Umsetzung nicht so gut. Ich habe ja die Ehre gehabt, mit einigen der Protagonistinnen und Protagonisten der Romero-Filme noch sprechen zu können. Galen Ross aus Dawn of the Dead, Laurie Cardyle und Terry Alexander aus Day of the Dead und Eugene Clark, der den ersten schwarzen Zombie-Helden spielt, aus Land of the Dead. Und das Tolle an denen ist, die sind alle, fast alle über 70, und man denkt immer, das müssten so Nerds sein, die solche Rollen annehmen, oder das wären so Leute, die sonst keine anderen Rollen kriegen, außer in so Genre-Flicks. Aber das stimmt nicht. Die haben teilweise wirklich sehr, sehr philosophisch gute Sachen gesagt. Also die haben von so atavistisch begründeten Ängsten gesprochen, warum wir Angst haben vor Zombies. Weil ich habe die alle gefragt, warum ängstigen wir uns vor Zombies? Oder warum gibt es Leute, die Zombies nicht ernst nehmen und darüber lachen, wie die rumstolpern? Und die haben alle gesagt, es geht halt darum, dass die Urängste bei uns einfach bedienen. Dass es halt darum geht, dass die Angst, gefressen zu werden, bei uns allen einfach sehr, sehr groß ist. Und das noch schlimmer ist, wenn wir von Artgenossen gefressen werden. Ich weiß nicht, ob das Steinzeitmenschen gemacht haben. Ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich Atavismus ist oder sonst was. Aber das ist die, dass wir halt einfach Angst vor menschenähnlichen Kreaturen haben, das ist schon irgendwie heftig.
Du schreibst in dem Buch von deinem Albtraum, dass du durch eine endlose Wüste läufst und verfolgt wirst von einem Zombie, der es nicht eilig hat, denn Zombies sind ja nie schnell, die haben immer Zeit, und du schreibst, er wird immer für uns da sein.
Das ist ganz, ganz schlimm, also dieser Traum, ich laufe durch eine Wüste und sehe ihn nur in weiter Entfernung als schwarzen Punkt. Er wird nicht verdursten, er wird nicht verhungern. Alles im Gegensatz zu mir. Egal wie viel Essen und Trinken ich mit mir rumschleppe oder ob ich jetzt irgendwie noch einen Karren irgendwie hinter mir habe, der wird mich irgendwann kriegen, weil diese Wüste endlos ist und ich kann ihn auch nicht erledigen, weil ich keine Waffe habe. Und wenn halt all diese Dinge fehlen, Verpflegung, Unterkunft in sicheren Behausungen, Bewaffnungen, dann sind wir auf uns allein gestellt und deshalb kriegt er uns einfach auch immer. Ich habe an einer anderen Stelle auch geschrieben, für mich ist der Zombie, also der langsame Zombie, ich mag den schnellen Zombie nicht, der langsame Zombie, das ist für mich der Tod, der uns durch Altersschwäche ereilt, weil wir sehen uns in einer greisen Darstellungsform, aber sehen, dass diese Darstellungsform noch, also auch räumlich, sich weit von uns entfernt befindet und sinnbildlich auch. Wir schieben den Tod auf die lange Bank, das ist noch lange weg. Und wenn wir da nicht aufpassen, das hat Matthias Schweighöfer, den ich auch interviewen durfte, für Army of the Dead, für das Buch auch gesagt hat, wenn wir nur einen Fehler machen, dann ist der Tod halt sofort bei uns da. Ne?
Richtig, Schweighöfer. Das ist ja einigermaßen überraschend. Dass man kann nicht sagen, dass er auf einen Zug, der jetzt schon seit 60 Jahren, mehr als 50 Jahren fährt, aufgesprungen sei. Aber was war seine Motivation oder wie kam er auf diesen Topos?
Ja, also das ist, ich habe ihn für den Rolling Stone interviewt, was ja unser Job ist, unser Redakteursjob. Jeder, der den Podcast hört, kennt ihn ja. Ich habe den interviewt für den Netflix-Film Army of Thieves. Das ist das Prequel zu Zack Snyders Zombie-Film Army of the Dead, der bei Netflix gelaufen ist. Und also schon bei Army of the Dead war er der beste Schauspieler. Ich bin ja eh ein Fan von Schweighöfer. Ich finde nicht, dass er nervt mit seiner Wuschelkopf-Darstellung, immer dieser junge Mann, der in den Arm genommen werden will. Ich schreibe ja in dem Buch, dass man ihn so einschätzt. Jeder, der über 20 ist, jeder, der unter 20 ist, sieht ihn, und keiner, der über 30 ist, nimmt ihn für ernst. Das ist so ein bisschen das Image, das er zwar hat, aber ich finde, dass er in Army of the Dead als einziger Deutscher und dazu noch als deutscher Comic Relief unter so amerikanischen Schauspielern wie Dave Bautista halt wirklich eine extrem lustige, gute Figur abgibt. Und ich bin froh, dass er für Army of Thieves, wo er selber die Regie auch geführt hat, diesen Bankräuber, wie heißt er denn nochmal? Den Namen so oft geschrieben, Buch geschrieben, dass es mir jetzt partout nicht einfallen will. Ludwig Dieter. Dass Ludwig Dieter halt wirklich eine sehr gute Rolle ist. Für Zack Snyder war klar, warum er einen Zombie-Film machen wollte. Army of the Dead sollte anknüpfen an den großen Erfolg von seines Dawn of the Dead Remakes von 2004. Und für Schweighöfer war das einfach eine Gelegenheit, eingebunden in so ein großes Franchise, ein amerikanisches Franchise, über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt zu werden. Und beide Filme, Army of Thieves als auch Army of the Dead, standen ja auf Platz 1 der Netflix-Charts.
Ist denn jetzt das goldene Zeitalter des Zombies? Oder währt es schon seit 10 Jahren etwa?
Ja, also das währt schon lange. Das wurde jetzt sogar noch, also viele sagen ja immer, ne, also ich finde, der Zombie ist nicht tot zu kriegen, um das Wortspiel mal zu bemühen. Aber viele sagen ja, Zombie-Stoffe funktionieren nicht mehr. Und das stimmt so nicht. Das zeigt ja auch The Last of Us, die HBO-Serie, die jetzt gekommen ist und Einschaltrekorde für HBO bricht und auch sonst viel Buzz kreiert. Das zeigt ja, dass wenn das gut erzählt ist, das Genre immer wieder neu zu erzählen ist. Klar, man kann immer sagen, es sind immer dieselben abgegammelten Zombies mit den gleichen Geräuschen, die irgendwie Menschen zerfetzen. Aber wenn das drumherum, denn gute Zombie-Filme erzählen ja Geschichten zwischen Menschen, gut erzählt ist, dann passt das. Das Goldene Zeitalter wurde eigentlich so eingeleitet mit The Walking Dead, der Zombie-Serie ab 2011. Eine ab der zweiten Staffel nicht mehr wirklich gelungene Serie, wie ich finde, die aber genug Aufsehen erregt hat, dass es so bleibt. Und dass die Tatsache, dass es sowas wie ein goldenes Zeitalter gibt, dass Leute wie Jim Jarmusch so Arthouse-Filme drehen, in denen Bill Murray mitspielt, dass es sowas gibt wie Zombieland mit Woody Harrelson, dass es Komödienstoffe gibt, die sowas machen. Das zeigt ja, dass Zombies sich längst aus der Schmuddelecke entfernt haben. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass Gewaltdarstellungen heutzutage leichter vermittelbar sind und nicht sofort indiziert werden. Man sieht in The Walking Dead Szenen, die noch in den 80er Jahren Day of the Dead mäßig für eine Beschlagnahmung gereicht hätten.
Aber vielleicht sind die Zombies auch realistischer geworden, als sie 1968 waren, oder? Wenn man diesen Schwarz-Weiß-Film sieht, du hast übrigens sehr interessant geschrieben, dass die Schwarz und Weiß, der Schwarz-Weiß-Kontrast an den Othello-Film von Orson Welles angelehnt von 1952, ich glaube, er hat schon 1948 damit begonnen, weitgehend in Europa und an marokkanischen Schauplätzen den Film zu drehen. Der blieb eigentlich unvollendet, wurde später restauriert und dann doch geschnitten. Ich habe den Film mal im Kino gesehen. Romero-Film ist tatsächlich ungefähr so inszeniert mit einfachen Mitteln. Der hat wenig mehr als $100.000 damals gekostet. Und er verwendet noch etwas, das er bei Orson Welles abgeschaut hat, etwas sehr Einfaches, nämlich die Kamera, die von unten die Figuren filmt. Und das ist Citizen Kane. Ne? Der Film ist berühmt dafür. Und das hat Romero mit einfachen Mitteln hier gemacht. Übrigens war er 27 Jahre alt und kam sozusagen von der Universität und hat Werbefilme, hat wenig vorher gedreht und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ist dies sein erster Film.
Ja, genau. Aber ich finde die artifizielle Darstellung von Zombies eigentlich fast sogar noch interessanter als die, die mit sehr viel Geld und Computereffekt eine sehr realistische Darstellung zeigt. Also ich finde die Schwarz-Weiß-Zombies aus Nacht der lebenden Toten genauso wie diese blaustichigen Zombies aus Dawn of the Dead, da sind durch den Farbfilter der Kamera halt, die sollten eigentlich leichengrau aussehen, haben aber blaue Gesichter bekommen mit sehr grellen, ketchupartigen Wunden. Das sieht sehr, sehr künstlich aus, aber ich finde diesen Effekt auch sehr, sehr gut, weil das zeigt, dass es halt nicht einfach nur gestorbene, verstümmelte Menschen sind, sondern dass es ein Virus gibt, der sie tatsächlich auch visuell total verändert. Also das finde ich schon, das finde ich schon sehr, sehr, sehr reizvoll. Ich finde, den größeren Unterschied, den man vielleicht noch treffen sollte, ist, ob man halt, wie ich gerade versucht habe, oder wie ich gerade nochmal erwähnt habe, sich zu entscheiden, ob man lieber rennende oder langsame Zombies halt will. Und für mich sind halt diejenigen, die so schnell kommen wie so ein Auffahrunfall, die übermächtigen Zombies, immer uninteressanter. Ich finde die, gegen die man sich theoretisch zur Wehr setzen kann, wenn man aufmerksam genug ist, finde ich viel beängstigender.
Es gibt ja auch die in Game of Thrones, diese Weißen, wie heißen sie? Die Weißen Wanderer. Mhm. Und die gehen ja unmittelbar auf die Zombies zurück, oder?
Ja, ja, klar. Das sind, dazu hat sich George R. R. Martin zwar nie wirklich geäußert, aber die Tatsache, dass er Zombies dort eingebaut hat, also wieder auferstanden, ne? Das ist natürlich schon, das wäre ohne Romero so vielleicht gar nicht möglich gewesen. Auch die bilden ja eine Gefahr, die für lange Zeit räumlich wie gedanklich ausgegrenzt wird. Die leben jenseits der Mauer in einem Kältezustand oder in einer Region, in die die Westeros-Leute oder selbst die, die an der Mauer leben und selbst die Wildlinge nie hinkommen. Und irgendwann beschließen halt diese Nachtkönige und ihre Truppen dann halt mal bei den Menschen aufzuräumen und dann mal an der Mauer mal anzuklopfen, machen das aber auch sehr langsam. Die beginnen ja, man sieht die ja am Ende der ersten Staffel, glaube ich, wie sie sich langsam auf den Weg machen und landen dann ja erst in Staffel 8 in Westeros. Ne? Also 7 Staffeln lang Ruhe. Und das zeigt ja auch, dass mit der Gemächlichkeit einer drohenden Gefahr ein viel größeres Bedrohungspotenzial mit aufgebaut werden kann, als wenn man sowieso keine Chance hat, weil die so schnell sind wie Usain Bolt.
Mhm. Ja, das ist der lange Marsch, den die weißen Wanderer da antreten. Dann zum Abschluss noch das berühmteste vielleicht, was es mit Zombies gibt, das ist Michael Jacksons Thriller, das Video, das ich glaube Anfang 83 veröffentlicht wurde.
So die Ende 83.
Ende 83
ja, ja.
erst.
Ein Jahr erst nach Albumveröffentlichung.
Mh. Und die dritte oder vierte Single aus dem Thriller-Album?
Ja, die erste war Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, vierte.
Mhm. Mhm. Was ist dazu zu sagen, John Landis hat das inszeniert?
Ja, also John Landis war genau der richtige Mann. Mich hätte mal interessiert, ob Michael Jackson bei Romero angefragt hat. Davon weiß ich nichts. Aber Landis war genau der richtige Mann. Er hat 2 Jahre zuvor den American Werewolf gedreht. Noch immer der beste Werewolf-Film. Wir haben den ja auch in der Folge besprochen. Bombastischer Lupus, tolle Kontaktlinsen. Die machen einem totale Angst. Also ich finde die Jumpscare-Szenen, gerade das Krankenhausbett im Wald mit David Norton, herausragend, unübertroffen. Und es ist einfach jemand, der Monster extrem gut darstellen kann. Deswegen ist es gut, dass Jackson an ihn geglaubt hat. Das Problem ist nur, man sieht ja auch einen Werwolf in dem Film. Also Jackson verwandelt sich zuerst in einen Werwolf, dann in einen Zombie, dann wieder zurück in einen Menschen und dann wieder in einen Werwolf. Und der Werwolf sieht nicht gut aus. Ich hab ihn beschrieben als Perserkatze mit Baseballjacke. Er läuft auf 2 Beinen. Das ist schon mal ganz schlecht. Man muss, das hat ja John Landis in seinem Werwolf auch gemacht, man muss einen Werwolf auf 4 Beinen zeigen. Das Problem ist nur, das ist schwieriger technisch darzustellen, als wenn du einen Man in a Suit hast, der aufrecht steht auf 2 Beinen, weil du müsstest eine Puppe am Boden im Vierfüßlerstand animieren und das geht nicht. Also es sähe zumindest nicht gut aus. Michael Jackson hat ja auch sich wahrscheinlich gedacht, er würde lächerlich aussehen, wenn er im Vierfüßlerstand da steht. So, dann hat er also John Landis bekommen. Perfekt war natürlich von vornherein für das Thriller-Album schon mit Vincent Price zusammenzuarbeiten. Das, was er da einspricht, ne, Foulest Stenches in the Air, The Funk of 40,000 Years, das bezeichnet er als Rap. Ja. Ne? Night Creatures Call. Aber das ist halt, das ist natürlich einfach ein sehr toll und schwungsvoll vorgetragenes Gedicht. Die beiden ergänzen sich dort super. Und ich bleibe dabei, dieses Video präsentiert die bestaussehendsten Zombies bis heute. Es wird kein Blut, es gibt kein Blut zu sehen, meinetwegen blutiger Mund, aber keine Zerfleischung in Aktion, sondern es sind wirklich extrem gut gemachte Zombies. Rick Baker, der American Werewolf Designer, hat die Zombies gemacht, sich vielleicht von Tom Savini beeinflussen lassen, von Dawn of the Dead, während dann wiederum Tom Savini sich dann von den Thriller-Zombies für Day of the Dead beeinflussen ließ, also zerbeulte Gesichtsknochen und übergroße Gebisse. Das ist schon sehr deutlich. Und dieser Film erschien, dieser Kurzfilm, Thriller, erschien 1983 immer noch zu einer Hochzeit der Zombies. Die frühen 80er waren immer noch Splatterzeit. Und hat dann als Kind natürlich auch sofort an die Materie herangeführt. Denn Eltern haben einen das gucken lassen. Ne? Die haben ja darauf gedacht, Mensch, das ist ein Musikvideo vom freundlichen Michael Jackson. Das kann nicht sein, dass man dort gruselige Sachen sieht.
War allerdings tagsüber verboten.
Ach so.
Ja, tagsüber war es verboten. Und ich weiß, dass ich eine Videoaufzeichnung bei einem Freund schauen musste, weil es nicht unmittelbar zugänglich war. Oder in einer Sendung, die Formel 1 hieß, die Videos gezeigt hat, war es nicht erlaubt, weil die am frühen Samstagabend, glaube ich,
aber
gezeigt wurden.
Es gab, ich kann mich erinnern, im Stern 10 Seiten zu diesem Thema. Mhm. 10 Seiten im Stern 1983. Mhm. Wer würde heute noch 10 Seiten zu einem Musikclip machen?
Ja, das war eine Sensation. Ja, so viel zu Shoot 'em in the Head, dem Zombie-Buch von Sasan Diyaseri, erschienen im Schüren Verlag. Wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank, Sasan.
Ja,
Bis
gerne.
bald.
Danke, Arne, und danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.